Ich hoffe, euch geht's besser wie mir.
Nein. Das sind, ja, das ist halt so Mitte Oktober, ne? Das Wetter weiß noch nicht so ganz, was es will. Der Altweibersommer, der wirkt so warm. Und dann kommt der kalte Wind. Und man holt sich einen Zug. Und dann hat man Schnupfen. Ja, so ist das. Bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, kam mir noch so diese Situation von Jesus, wie er auf dem Wasser geht. Und ich glaube, dass es uns ganz, ganz oft so geht, wie den anderen Jüngern an der Stelle. Ich meine, sie haben gehandelt auf eine ganz klare Anweisung von Jesus. Jesus hat sie quasi in das Boot reingeschoben. Das kann man lesen in Matthäus 14, Vers 22. Also wie gesagt, ist eigentlich gar nicht der Text, aber ich empfinde irgendwie, dass wir da kurz ein bisschen drauf eingehen sollen. Da heißt es: Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Und wisst ihr, ganz, ganz oft ist das in unserem Leben, ist das ähnlich, dass wir nicht realisiert haben, dass Jesus auf den Problemen läuft. Das Wasser und der See, der Sturm war ihr Problem. Aber Jesus hat die Fähigkeit, über unseren Problemen zu laufen, und er sagt dann gar nicht an dieser Stelle: Oh, liebe Jünger, ich sehe schon, ihr habt einen Sturm, euch geht's wirklich mies. Sondern er sagt hier: Hey, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Im Englischen so: Be of good mood. Also seid ermutigt. Ey, warum habt ihr eigentlich, wovor habt ihr eigentlich Angst? Ich bin doch da. Ich bin derjenige, der übers Wasser läuft. Ich bin derjenige, der auf dem, was euer Problem darstellt, laufen kann. Und ich denke, dass uns das oft irgendwie abhanden kommt, dass wir nicht genau wissen. Ich meine, an anderer Stelle, das ist eine andere Konstellation. Wieder sind die Jünger mit Jesus unterwegs auf dem See, und diesmal schläft Jesus hinten auf dem Kissen. Und letztlich der Zusammenhang ist noch viel spannender, weil das war, wenn ich mich nicht täusche, war das nach diesem grandiosen Wunder, was Jesus vollbracht hat, wo er 5000 Leute satt gemacht hat mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Und er reglementiert da die Jünger dann später und sagt so: Hey, warum habt ihr eigentlich Angst? Wovor habt ihr Angst? Fangt auch an und realisiert, wer die ganze Zeit im gleichen Boot sitzt und schläft. Ich war letzte Woche war ich in einem Supermarkt. Ich arbeite ja nebenher in einem Supermarkt, und ich werde ab nächster Woche in einem anderen Supermarkt für 8 Wochen eingesetzt werden. Weil dieser Hausleiter, der dort ist, der hat irgendwie Meniskusprobleme. Und so war ich dort und habe mich da ein bisschen vorgestellt, und um da so ein paar Details halt zu besprechen. Und lauf an dem Weinregal vorbei und entdecke eine Flasche mit dem sang- und klangvollen Namen, wie hieß es? Trollinger Sorgenbrecher. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. So frei nach dem Motto: Meine Frau sagt, ich soll zum Therapeuten, doch ich brauche keinen. Nicht so ein mein Seelenklempner bleibt ein guter Rotwein. Ja? So, und es gibt ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die lösen so ihre Probleme. Da kommt der Griff zur Flasche, andere probieren es mit Drogen oder sonstigen. Und es ist, sie tun es, um einer Volkskrankheit entgegenzuwirken, die meiner Meinung nach händeringend um sich greift. Und das ist sich sorgen, sich grämen, sich ganz oder auch über längere Zeit negative Gedanken machen. Und es steckt an und es greift um sich rum. Und die Frage ist, wie werden wir als Menschen dieser Sache Herr? Ich weiß nicht, wer von euch Sherlock Holmes kennt. Diesen englischen Spezialdetektiv. Es gab vor einigen Monaten den zweiten Teil und er kam in die Kinos. Und Sherlock Holmes hat einen Partner und der heißt Dr. Watson. Und Dr. Watson, der wird von diesem Autor, der die Bücher geschrieben hat, oftmals irgendwie so als der trottelige Hilfassistent von Sherlock Holmes dargestellt. Wobei das der Art und Weise, wie der Autor eigentlich diese Rolle besetzt haben wollte, gar nicht so wirklich gerecht wird. Weil was der Autor eigentlich wollte, das war klar zu machen oder dem Leser eine Möglichkeit geben, sich mit einer eher normalen Person zu identifizieren, die eben halt nicht Sherlock Holmes ist. Jetzt entscheide mal selbst anhand des folgenden Wortwechsels, wem von beiden du gleichst. Sherlock Holmes oder Watson? Holmes. Du siehst, aber du beobachtest nicht. Der Unterschied ist klar. Du hast zum Beispiel oft die Stufen gesehen, die vom Hausflur in diese Wohnung führen. Watson? Ja, sicher. Holmes? Wie oft wohl? Watson? Viele hundert Mal, denke ich. Holmes? Und wie viele Stufen sind es? Watson? Wie viele? Keine Ahnung. Holmes? Eben. Du hast sie gesehen, aber nicht beobachtet. Genau was ich sage. Ich hingegen weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sie nicht nur gesehen, sondern auch beobachtet habe. Und meistens wissen wir eher nicht, wie viele Stufen wir Tag ein, Tag aus irgendwie rauf oder runter laufen. Und von daher gleichen wir eigentlich eher Watson wie Sherlock Holmes, oder? Und das, was hier so beschrieben wird, ist, kann man münzen auf eine Sache, die Jesus im Wort Gottes sagt. Und zwar in Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Und in diesen Versen spricht Jesus über unser Thema Sorgen. Und er sagt uns, wie wir damit umgehen sollen und warum. Und genauso wie Sherlock Holmes spricht er darüber, dass wir uns gut umsehen sollen. Dass wir uns das, was Jesus im Wort Gottes sagt zum Thema Sorgen, wir sollen uns das richtig gut anschauen und einprägen, damit wir daraus lernen. Damit wir nicht sind eben wie Watson an der Stelle, der Tag ein, Tag aus diese Treppen eben benutzt, aber der Unterschied zu ihm und zu Sherlock Holmes war, der eine guckt und realisiert und macht damit was und der andere, der tut dasselbe, ohne das gleiche Ziel zu erzielen. Also wir sollen beobachten. Wir werden in der Bibel von Jesus an dieser Stelle dazu aufgefordert, tief über die Bedeutung dessen nachzudenken, was denn dahinter steckt, was Jesus dort sagt. Mit diesen Worten. Wir kommen gleich drauf. So, wenn du von Sorgen frei werden möchtest, dann ist es wichtig zu hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Und Folgendes sagt Jesus selbst zu unserem Thema von heute. Und das können wir nachlesen in Matthäus 6, in den Versen 25 bis 34. Und dort heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Warum sollt ihr darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, dass es Leben spendet. Du sagst selber, dass dein Wort Geist und Leben ist. Und so danke ich dir, dass du jetzt mir hilfst, aber auch allen anderen, die zuhören, hilfst, dass wir genau das rauskriegen und mitkriegen, was du uns heute Morgen sagen wirst. Amen. Ich meine, wir als Menschen, wir sorgen uns um so ziemlich alle, oder wir können uns über so ziemlich alles sorgen. Da ist beispielsweise die Sorge um die Gesundheit, das bange Warten, bis der Arzt das Ergebnis der Vorsorgeuntersuchung mitteilt. Oder die Sorge darum, ob die Liebe ausreichen wird, dass zwei miteinander und nicht nebeneinander oder gar gegeneinander leben. Oder aber die Sorge der Eltern und des Jugendlichen um einen Ausbildungsplatz. Ist nicht gesagt heutzutage, dass jeder einen kriegt. Dann ist da die Sorge um die Angst, eines Tages arbeitslos zu werden, die Sorge, ob der Arbeitgeber mit den Leistungen zufrieden ist, die man bringt, die Sorge, ob man alles schafft, was von einem erwartet wird, die Sorge um den Weltfrieden, um nur mal ein paar zu nennen. Und für uns alle ist so dieses sich Sorgen machen eine ganz gewöhnliche Versuchung. Und Sorgen tauchen immer und immer wieder im Alltag auf, während wir so durch unseren Alltag gehen. Und für ganz, ganz viele Menschen wurde es bewusst oder unbewusst zu einer Art Lieblingsbeschäftigung. So, du fängst an und du kommst irgendwie nicht mehr davon los. Sorgen können die Gedanken, die tagsüber durch unseren Kopf wandern, zu einem ganz großen Teil beherrschen. Und obwohl uns obwohl es uns einen großen gesundheitlichen Aspekt abbringt. Es verlangt einen großen, hohen Preis, gesundheitlich. Es gibt da einen Doktor, Charles Mayo, der Mitbegründer der Mayo-Klinik, und der hat Folgendes entdeckt. Der sagt, dass Sorgen sich auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Lymphdrüsen und auf das gesamte Nervensystem sehr, sehr negativ auswirkt. Und dann hat er einen Artikel verfasst in der medizinischen Fachzeitschrift und schreibt dort, ich kenne niemanden, der wegen Überarbeitung gestorben ist, aber viele Menschen, die gestorben sind, weil sie mit ihren Sorgen buchstäblich nicht fertig geworden sind. Und es ist so, dass wir als Menschen, dass wir uns buchstäblich wie zu Tode sorgen können. Und es macht deutlich, dass dieses Thema Sorgen, dass es zentral ist, dass es absolut wichtig ist, dass es ein echt ernstes Thema ist. Wenn da gesundheitlich so viel auf dem Spiel steht, Jesus hat allerdings nicht nur diesen gesundheitlichen Aspekt im Sinn, sondern er geht sogar noch weiter. Und das mag dich jetzt an der Stelle vielleicht auch schocken, aber in den Augen von Jesus ist das sich Sorgen machen Sünde. Es ist eine Sünde, weil ein sich sorgender Christ eigentlich Folgendes sagt, so, hey Gott, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, ich weiß, dass du es gut meinst mit dem, was du sagst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das, was du sagst, in meinem persönlichen Fall wirklich durchführen kannst. Es mag ja so sein, dass das, was dort steht, für andere geschrieben steht und für andere gilt, aber bei mir bin ich mir da nicht so sicher. Und ihr Lieben, wenn das bei uns so ist, dann ist das sich Sorgen ein krasses Misstrauen in Gottes Macht und in seine Liebe. Weil entweder Gottes Wort hat Recht und dann hat es das zu 100%, uneingeschränkt in allem, was es sagt, oder aber unsere eigene Erfahrung. Und im Laufe unseres Lebens irgendwann, wir müssen an den Punkt kommen, dass wir uns durchringen und dass wir uns entscheiden, entweder wir lassen Gottes Wort sein, oder aber wir passen Gottes Wort unseren momentanen Erfahrungen an. Und diese Gefahr, die ist echt hoch. Die Versuchung, die ist richtig, richtig hoch. Wenn man beispielsweise für einen Kranken betet oder gebetet hat und der halt eben noch nicht gesund wird.
Oder aber noch schlimmer, wenn man für einen Kranken betet und der stirbt. Und dann lesen wir aber im Wort Gottes doch, ich bin der Herr, dein Arzt. In meinen Striemen ist Heilung. Das zehrt an uns. Das sind große, große Fragen und große Gräben, die sich irgendwo auftun in unserem Leben, dass wir uns denken, ja Gott, was ist denn jetzt? Und vielleicht hast du es bisher nicht als Sünde angesehen, aber ungeachtet dessen, dass es nicht gerade klug ist, sich zu sorgen, verfallen wir dem trotzdem so oft in unserem Leben, stimmt's? Was tut Sorge eigentlich? Das englische Wort Sorge ist Worry. Kennt ihr alle? Don't worry, be happy, ja? Das ist so dieser Slogan. Gab's auch dieses Lied, Don't worry, be happy, und dann diese tüdü, 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 Don't worry, be happy. Und dieses Wort Worry im Englischen, es hatte im Altenglischen noch eine andere Bedeutung, und diese Bedeutung oder das altenglische Wort hieß W-Y-R-G-A-N, würgen. Und dieses würgen wiederum heißt auf Deutsch würgen oder erdrosseln. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist genau das, was Sorge mit unseren Gefühlen und mit unserem Verstand tut. Sie kommt und sie legt ihre Hände um deinen Hals und sie drückt fröhlich zu. Sie würgt dich, sie drosselt dich, sie drückt dir die Luft ab und sie will verhindern, dass das Leben Gottes freigesetzt wird und in deinem Leben zu tragen kommt und fließt. Und es ist kein Unterschied zu damals. Wir unterscheiden uns kaum von den Menschen, zu denen Jesus damals gesprochen hat. Die waren damals besorgt über diese Frage, hey, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Und wer heute lebt und seine Sorge so quasi vor sich selber rechtfertigen möchte, der beschwichtigt und sagt, ja gut, ich mache mir ja nicht wirklich Sorgen so um irgendwelche luxuriösen Dinge, sondern wegen all den Dingen, so was die Grundlage meines Lebens ausmacht. Und genau das ist dir als Christ untersagt. Was Gott sich von seinen Kindern eigentlich wünscht ist, wonach wir trachten sollen, er will, dass wir von ihm erfüllt sind und nicht von den vergänglichen Dingen dieser Welt. Das beschreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 4, wo er sagt, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ein absoluter Vorteil des geistlichen Lebens besteht darin, dass wir nicht mehr ausschließlich ans Irdische gebunden sind. Und dass wir darüber hinaus, Paulus sagt es im Römerbrief, er sagt, hey, leben wir, dann leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn, egal was auch passiert, wir sind des Herrn. Und ihr Lieben, wenn du Christ bist, dann ist auch der Tod für dich nicht das Ende, sondern er ist das Anfangsstadium in eine neue Beziehung Gott gegenüber. Dann wirst du denjenigen sehen, an den du jetzt geglaubt hast. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist eine neue Form der Gemeinschaft mit Gott für dich persönlich in deinem Leben. Die fängt jetzt an, dadurch, dass du Christ geworden bist, und die läuft durch, bis du stirbst. Das heißt, ab und zu frage ich mich tatsächlich, ey, warum laufen wir, wenn jemand stirbt, alle schwarz rum? Natürlich ist es tut uns weh. Es ist schwierig und es mag auch herausfordernd sein, und natürlich gerade wenn Menschen aus dem Leben rausgerissen werden, versteht mich da nicht falsch, ich möchte da nicht unsensibel sein. Aber ich habe eine Geschichte gelesen von diesem großen Erweckungsprediger Smith Wigglesworth. Der Typ, der war so stark in seinem Glauben. Seine Frau starb, fiel tot um und er weckt sie von den Toten. Okay? Legt ihr die Hände auf, die Frau kommt zum Leben zurück, knallt ihm eine und sagt, tu das nie wieder, ich will jetzt bei Jesus sein. Und stirbt. Die hatte was verstanden und er dann auch. Ihr Lieben, das Beste ist nicht das, was jetzt hier ist. Wir sollen gar nicht im Irdischen verankert sein. Also das hat nichts mit Realitätsflucht zu tun. Also unsere Aufgabe ist es natürlich, wir müssen arbeiten, wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen und all das. Versteht mich nicht falsch, vollkommen klar. Aber Wir sollen mehr und mehr anfangen, wirklich hineinzukommen in diese Perspektive Gottes, in die Art und Weise, wie er denkt, eben in dieses, hey, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Wir sollen nicht beschäftigt sein mit unseren Sorgen, sondern wir sollen beschäftigt sein mit seinem Reich. Und wenn du und wenn ich, wenn wir anfangen, mit seinem Reich beschäftigt zu sein, dann wird er sich um unsere Sorgen kümmern. Aber ist es nicht so, wenn wir uns die ganze Zeit sorgen, hey, dann sind wir überhaupt gar nicht brauchbar für sein Reich. Wir sind blockiert für das, was er tun möchte. Weil wir sind beschäftigt mit anderen Dingen und es funktioniert nicht. Wir haben ja nur eine begrenzte Zeit als Menschen. Eine begrenzte Wirkungskraft. Und wenn wir dann aufstehen und wenn wir die ganze Zeit uns nur Sorgen machen und ängstigen und mit unseren Problemen beschäftigt sind, ja, dann dringt Gott gar nicht durch. Er dringt nicht durch, er kommt nicht durch mit dem, was er möchte. Jesus war das so wichtig, dass er das auch im Vater unser verankert hat, indem er gesagt hat, dass er hat sie gelehrt, die Jünger, und hat gesagt, hey, so sollt ihr beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, dass wir beten auf der einen Seite und dann aber auch handeln und leben, dass wir sagen, ich bete und dann handle ich entsprechend dem, was ich aus Gottes Wort heraushöre. Predige das Evangelium, heil die Kranken, treib Dämonen aus, weck Tote auf. Ja, das klingt für uns so, boah, das ist aber eine hohe Latte. Und für Jesus war das der absolute Standard. Er hat da keinen Unterschied gemacht und hat gesagt, ja, also die großen Apostel, für die ist das der Auftrag, aber so die Normalo-Jüngers, für die gibt's dann irgendwie so den Reduzierten. Nee, ihr Lieben. Sondern der Auftrag Gottes, der ist völlig klar. Dass wir anfangen, in dieser Perspektive zu denken, wie im Himmel, so auf Erden. Ich war vor 2 Wochen war ich auf einer Konferenz, da ging es genau um das Thema. 1 Woche lang. Wie kriegen wir den Himmel mehr auf die Erde? Super Konferenz. Jetzt saß ich in der letzten Veranstaltung, beziehungsweise ich hatte eine Bekannte dabei. Und es gab dann, nachmittags gab es immer unterschiedliche Workshops. Und ich beschäftige mich auch stark mit dem Thema Heilung und das interessiert mich total. Und jetzt wusste ich nicht, dass der Sprecher, Christoph Hesselbart, der eine oder andere mag ihn kennen, auch ein Mensch, der einen sehr, sehr starken Heilungsdienst hat. Und jetzt wusste ich nicht, dass er am Ende irgendwie seines Workshops dann auch für mehr betet, also quasi die Teilnehmer, also jetzt nicht für Kranke betet, sondern für die Teilnehmer betet, dass sie einfach noch mehr in das Rein wachsen und dass Gott sich noch mehr dazu stellt, dass da, wo sie den Kranken die Hände auflegen, dass die gesund werden. Und dann hat mich das gewurmt und ich dachte mir so, Menschenskinder, da ist mir echt eine Chance durch die Lappen gegangen, in dem ganzen Bereich zu wachsen. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen bei der letzten Veranstaltung, bei der vorletzten Veranstaltung, meine ich, war es, bin zu ihm hingetigert und sag so, hey Christoph, ich habe mitgekriegt, du hast gestern für die Leute gebetet, du hast die gesalbt und ich war nicht da. Und ich will das aber, weil ich das brauche. Kann ich nicht das haben? Und dann hat er für mich gebetet, hat mir die Hände gesalbt. Und dann war es so, im letzten Gottesdienst dann saß vor mir ein Mädchen mit seiner Mutter und ich saß kerzengerade. Und ich weiß nicht wieso, irgendwie kam mir ein Gedanke so, hey, entweder die ist perfektionistisch veranlagt, ich meine, ihr kennt so diese ergonomischen Gummibälle, ja, wo Leute irgendwie trainiert werden, sitzt ja gerade, ja, so wie eine Eins. Entweder ist sie so jemand, der eben halt, dem das taugt, eben gerade zu sitzen, oder aber sie hat brutale Schmerzen im Rücken. Jetzt war es so, ich konnte dem Gedanken da während dem Gottesdienst irgendwie nicht weiter Raum geben, aber traf sie kurz vor der Abreise. Lief sie mir und ihrer Mutter im Mittelgang eben über den Weg und ich dachte mir, hey, jetzt haust du nochmal an. Und sag, hey, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Rücken? Geht's dem gut? Und sie sagte, oh, nö, meinem Rücken geht's überhaupt nicht gut. Starke Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich würde sehr gern für dich beten. Und dann sind wir rausgegangen, sie, ihre Mutter und ich. Und es war so, dass sie irgendwie so einen herausstehenden Wirbel hat, der irgendwie dann Schmerzen in der kompletten Wirbelsäule verursacht. Und dann habe ich ihr die Hände aufgelegt und habe genau das gebetet. Habe gesagt, Jesus, du hast uns gesagt, wir sollen beten, dass die Zustände des Himmels auf die Erde kommen. Im Himmel gibt es keine Schmerzen im Rücken. Heiliger Geist, und jetzt komm und ströme mit deiner Heilungskraft rein in diesen Rücken. Und preis den Herrn, so war's. Die Kraft Gottes kam, berührte den Rücken und die Gute war geheilt. Ich habe sie abgesagt, also nachdem ich gebetet habe, und das vielleicht, wenn du das nächste Mal für einen Kranken betest, mach das. Fordere ihn auf, irgendwie was auszuprobieren, was er vorher nicht tun konnte. Weil das ist das. Oftmals realisieren wir das dann gar nicht. Gott ist Dinge am Machen, und weil wir dem nicht nachgehen, denken wir, ja, ist nichts passiert. Und der andere ist geheilt. Und war irgendwie so doof und hat niemandem Zeugnis gegeben. Ja, ich meine, wie soll denn das dann wachsen? Wie soll denn das dann zunehmen? So, Gott will, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten, dass wir anfangen, es als eine Realität zu sehen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, was hat er getan? Er brachte das Reich Gottes auf die Erde. Und noch, dann ging er weiter, dann hat er das demonstriert, dann hat er gesagt, hey, so lebt man in diesem Reich. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, so funktioniert das, so heilt man Kranke, so treibt man Dämonen aus, so weckt man Tote auf. Und dann sagt er, hey, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Viel Spaß, gebt Gas. Aber damit wir frei sind für das, was Gott tun kann und tun möchte in unserem Leben, müssen diese Hindernisse, die uns eben daran hindern, in das reinzukommen, was Gott für uns hat, die müssen raus. Und Jesus bietet uns quasi ein Tauschgeschäft an und sagt, hey, du kannst dich entweder mit deinen Sorgen beschäftigen oder aber mit meinem Reich. Lass uns tauschen. So dieses, ich werde mich drum kümmern, und das volle Vertrauen in deinen himmlischen Vater, das vertreibt die Sorge. Je mehr du damit dich beschäftigst und eine Offenbarung darüber bekommst, wer dieser Gott ist und wie er als sein Vater ist, desto mehr wird es deine Sorgen vertreiben. Jesus nennt uns drei Gründe, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Und der erste ist, sich zu sorgen ist unnötig, weil Gott dein Vater ist. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Dich zu sorgen ist unnötig, weil Gott dein Vater ist. Es ist unnötig, dass du dir Sorgen machst über Geld, Lebensgrundlage oder darüber, was du essen und trinken sollst. Warum? Weil du einen himmlischen Vater hast. Ganz einfach, du hast einen himmlischen Vater. Zu uns nach Nördlingen kam jetzt, vor 2-3 Wochen war das, ein Ehepaar aus Australien. Sie ist die Tochter vom ehemaligen Gemeindeleiter von der Gemeinde, kommt ursprünglich aus Nördlingen, ist dann nach Australien gegangen, hat dort studiert und ihren Mann kennengelernt. Jetzt waren die beiden in Australien und hatten beide super Jobs, die hatten ganz viel Geld, die hatten eine super Gemeinde, Hillsong, wie gesagt, 20.000 Christen und tolle Lichteffekte und super Lobpreis und alles ist toll. Und dann kommt Gott und sagt, hey, geht nach Deutschland, ich möchte, dass ihr Gemeinde baut. Jetzt ist Rahl, also die Frau, befreundet mit einem Mädel, die bei mir im Supermarkt arbeitet. Letzte Woche traf ich sie und sag ihr, hey, weißt du eigentlich, dass Rahl und Rome wieder im Ries sind, also in Nördling? Und sie sagt, nee, aber erzähl mal. Und ich fange an und erzähle, und dann meint sie, hey, aber die hatten doch super Jobs. Ey, die hatten doch super Kohle, ey, die waren in Australien, okay? Hey, da wollen wir alle hin und die kommen. Warum machen die denn das? Und dann sage ich zu ihr, hey du, die haben von Gott gehört. Und ich schaue mich an und sage, wie bitte? Die haben von Gott, also ist kein gläubiger Mensch. Aber dachte ich so, hey, jetzt schenkst du ihr ein bisschen was ein. Und ich habe das den beiden dann gesagt und habe gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, dass euer Lebensstil predigt, ohne dass ihr den Mund aufgemacht habt? Das ist, was Augustinus sagt, predige das Wort alle Zeit, wenn nötig, gebrauch Worte. Jesus hat nicht nur gepredigt, sondern Jesus war die Predigt. Anhand der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, konntest du sehen, was er predigt. Ich glaube nicht, dass der irgendwie rumgelaufen ist, hat 3-Punkte-Predigten vorbereitet und die dann irgendwo gehalten, sondern er und sein Leben, die waren die Predigt. Ich meine, wie cool ist das, wenn das unser Leben ist? Wenn du morgens aufstehst und anhand der Art und Weise, wie du lebst, predigst du den Menschen, ohne dass du einen Mund aufmachst. Und die sagen, hey, krass, was ist bei dir anders? Und irgendwann, wenn sie dich so deutlich fragen und du dieses Thema Sorgen dann überwunden hast, kannst du sagen, hey du, ich führe mein Leben nach anderen Richtlinien. Ich habe irgendwann beschlossen, dass es sich nicht lohnt, irgendwie mich zu sorgen, weil ich einen Vater im Himmel habe, der für mich sorgt. Deshalb habe ich irgendwann beschlossen, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird mir dazugegeben. Und er schaut dich an und denkt so, schaut dich an wie eine Kuh, wenn es blitzt erstmal. Aber das ist, Leute, da passiert was. Da kommen Leute ins Nachdenken. Da rüttelt es irgendwie an diesen humanistischen, sich auf falsche Dinge und auf falsche Sachen vertrauende Menschenbild der Menschen. Das kommt ins Wanken, wenn andere Menschen aufstehen und sagen, hey, so lebe ich nicht. Ich bin versetzt worden. Ich lebe in einem anderen Reich. Bei mir gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Ich habe einen Vater. Und es ist, unser Problem ist, dass wir ganz, ganz oft, wir verlieren aus den Augen, wer und wie dieser Vater ist. Der, von dem die Bibel sagt, er ist der Allwissende, der Allmächtige, dem alle Dinge möglich sind, der sich niemals verändert. Derjenige, bei dem die Engel 24 Stunden, 7 Tage die Woche heilig, heilig, heilig rufen. Der Herr Zebaoth, die Länder sind voll seiner Ehre. Das ist dein Vater. Und das muss neu auf unseren Schirm. Das ist nicht einfach irgendjemand, sondern Jesus kam auf die Erde und hat das Hauptding, was Jesus getan hat, das war, dass er doch den Juden verständlich machen wollte, dass dieser Gott, dass er ja ist, auf der einen Seite ist er heilig und er ist gerecht und wir sollen ihm als Menschen mit Ehrfurcht begegnen und auf der anderen Seite kommt er und sagt, hey, ihr dürft ihn Abba nennen, Papa. Also hört doch bitte auf, eine Beziehung als Juden oder auch dann später eben jetzt für uns als Christen zu leben, als wäre er nicht da und als wäre er nicht euer Vater. Leute, wenn wir als Christen so leben, als hätten wir keinen Vater, ey, dann unterscheiden wir uns nicht von den Heiden. Das ist, was Jesus sagt. Die Heiden leben so, als hätten sie keinen Vater. Und die tun das, und das ist normal, dass sie es tun, weil sie haben den Vater nicht und sie kennen den Vater nicht. Aber wenn wir als Christen eigentlich leben, als hätten wir keinen Vater, dann sind wir eigentlich wie die Heiden. Aber das ist doch doof, weil wir sind keine Heiden. Versteht ihr meinen Punkt? Geh mal rein, du als Kind, Beispiel. Kinder machen sich überhaupt gar keine Sorgen über die nächste Mahlzeit, stimmt's? Die rechnen damit, oder was sie anziehen, oder ob sie ein Bett haben, oder ob sie was zu trinken bekommen, das fällt ihnen überhaupt gar nicht ein, da denken die nicht drüber nach. Ja, warum nicht? Ich wusste genug über meinen Vater, um zu wissen, dass er für mich sorgt. Jetzt ist mein Vater nicht mal annähernd so treu und so zuverlässig wie Gott. Und ihr Lieben, das ist ganz oft, was wir vergessen. Oft vergessen wir, dass Gott genauso für uns sorgen wird wie unser irdischer Vater. Und nicht nur das, sondern jetzt kommt Jesus und setzt noch einen drauf. Er sagt nicht, hey, Gott ist so gut wie euer irdischer Vater. Vielleicht hattest du gar keinen guten irdischen Vater. Und dann denkst du dir, ja, dieser Vergleich, der hinkt aber ganz schön in meinem Leben. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel und sagen, hey, du hattest einen tollen Vater, der dich super versorgt hat mit Essen, mit Unterkunft, mit allem, was du gebraucht hast zum Leben. Und jetzt kommt Gott und sagt, wie viel mehr wird euer Vater, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen gute Gaben geben, die ihn bitten. Das heißt, Jesus legt da definitiv nochmal eine Latte drauf. Wenn du einen guten irdischen Vater hattest, vergiss ihn im Vergleich zu deinem himmlischen Vater. Der ist noch viel besser und viel stärker und allmächtig und allwissend und für dich. Mit dem bist du verlinkt durch Jesus. Kein Heide mehr, sondern Hausgenosse, Erbe von Verheißungen, Sohn, Tochter. Deine Identität, die hat sich völlig verändert. Ja. Und jetzt geht Jesus rein und veranschaulicht das mit Beispielen aus der Natur. Und er macht uns klar, Gott ernährt immer seine Geschöpfe. Tut er in Matthäus 6, Vers 26. Da heißt es, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Und ich nehme an, Jesus stand irgendwie so auf einem Berghang in Galiläa und wahrscheinlich flog da irgendwie so just gerade eine Vogelschar über seinem Kopf und über dem Kopf seiner Zuhörer vorbei. Und dann greift Jesus das Bild auf und sagt so, hey, guckt mal, da sind die Vögel. Und macht da draußen eine Predigt und sagt, hey, Vögel, die tauschen sich nicht über diese Frage aus, wie sie denn Nahrung zum Überleben finden. Die haben kein Selbstbewusstsein, sie haben keine Fähigkeit zu argumentieren, aber Gott hat einem Vogel einen Instinkt gegeben. Und mit diesem Instinkt, beziehungsweise hat er ihnen diese Fähigkeit eingepflanzt, dass sie Nahrung finden, die sie zum Leben brauchen. Und das Prinzip ist, Gott erschafft nicht nur Leben, sondern er erhält es auch. Das ist sein Job. Und da ist er ganz gut drin. Und es gibt Menschen, die glauben, dass Gott die Welt zwar erschaffen hat, aber dann hat er irgendwie so sich weggedreht oder sich in sein Sofa gesetzt und gesagt, so jetzt guckt mal, wie ihr klarkommt. Und ihr Lieben, das ist eine absolute Lüge. Gott hat unser Leben nicht nur erschaffen, sondern Gott hat auch Interesse daran und die Power dazu, dieses Leben, was er dir gegeben hat, zu erhalten. Zu versorgen, dich zu hegen, dich zu pflegen mit all dem, was du brauchst. Eine kleine Vogelkunde. Hiob 38, Vers 41 und Psalm 147, Vers 9, die bringen zum Ausdruck, dass Jungvögel wegen ihrer Nahrung zu Gott rufen. Und Jesus sagt, dass ihr himmlischer Vater sie erhört und für sie sorgt, obwohl sie nicht sehen, nicht ernten und nicht in die Scheune sammeln. Und nein, das ist keine Ausrede für Faulheit an der Stelle. Damit meint Jesus nicht irgendwie, leb einfach mal in den Tag rein, kümmere dich um nichts, ja, so, und dann argumentierst du fröhlich mit, ja, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Das ist damit nicht gemeint. Aber der Vogel, der steht ja auch nicht auf seinem, der steht ja auch nicht auf seinem Ast, sperrt nur den Schnabel auf, weil es regnet ja schließlich keine Würmer. Nein, sondern der Vogel, der ist beständig auf der Suche nach Futter. Der kümmert sich. Der verschlingt kleine Insekten, der baut seine Nester, der versorgt seine Jungen, der unterrichtet sie im Fliegen, der stößt sie, die Jungvögel, wenn es an der Zeit ist, aus dem Nest raus, damit die das Fliegen lernen. Dann ziehen sie der Jahreszeit entsprechend entweder nach Norden oder nach Süden. Und all diesen Aufwand betreiben die Vögel, weil sie was fressen wollen. Aber sie übertreiben es nicht. Sie wissen, was ihr Part ist und den tun sie. Und dann haben sie eben diesen Instinkt, dass sie sagen, hey, ich werde schon versorgt werden. Vögel kommen nie auf die Idee zu sagen, hey, ich baue mir noch ein größeres Nest und dann sage ich, friss Vogel, trink und sei guter Dinge. Sondern Vögel leben entsprechend der Struktur, die Gott ihnen gegeben hat und sie verhätscheln sich nicht. Vögel machen sich keine Sorge darüber, wo sie Futter finden werden. Sie gehen einfach ihrer Arbeit nach, bis sie welches finden. Und das tun sie, weil Gott auf sie aufpasst. Vögel haben also keinen Grund, sich zu sorgen. Und jetzt kommt's, jetzt sagt Jesus, hey, wenn schon die Vögel keinen Grund haben, sich zu sorgen, warum denn dann du? Und er drückt es aus an anderer Stelle in Matthäus 10, Vers 29, verkauft man nicht zwei Sperlinge, in Klammer Vögel, um einen Groschen. Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Das heißt, Gott passt auf jeden einzelnen Vogel. Und wenn der Vogel, der fliegt und dann stürzt er ab und ist tot, weißt du warum? Weil Gott seinen Lebensfaden abgerissen hat. Und wenn Gott selbst auf die Vögel achtet und die Vögel ihm wichtig sind, dann sagt Jesus hier, hey, ihr seid mehr wert als Vögel. Du bist mehr wert als ein ganzer Rucksack voller Vögel in den Augen Gottes. Gott hat nicht den Vogel als Krone der Schöpfung erhoben und sagt, mit Herrlichkeit und mit Ehre habe ich dich gekrönt. Ihr Lieben, das ist Gottes Sicht über uns. Es ist nicht Stolz, sondern Gott hat den Menschen als Ebenbild Gottes, als Krone der Schöpfung eingesetzt, hat uns einen Auftrag gegeben zu herrschen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sind wichtig in seinen Plänen. Aber wenn wir die ganze Zeit mit Minderwertigkeit und mit Scham und mit sonst was durchs Leben laufen und es dem Feind erlauben, dass er beständig unser Territorium irgendwo raubt, schlachtet, stiehlt, das ist, was Jesus gesagt hat. Der Feind kommt, um zu rauben, zu schlachten und zu stehlen. Aber Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben und Leben in Überfluss. Und hierin besteht der Kampf. Ja, es gibt einen Feind. Aber ja, Jesus ist stärker als der Feind. Und darin besteht der Kampf. Du musst es nicht tolerieren. Und ich weiß, wenn ich jetzt auch im Hinblick auf Frank und auf all das nicht die Antworten habe, aber du musst es nicht tolerieren, wenn Krebs in deine Familie reinkommt. Und es ist nicht der Wille Gottes, dass jemand stirbt, der Familie, der Frau und Kinder zurück hat. Das ist nicht mein Gott. Und ja, ich habe diesbezüglich auch viele, viele Fragen momentan und mehr Fragen wie Antworten. Aber Leute, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ich glaube, ich vermute, dass es oftmals, und wie gesagt, ich muss da vorsichtig sein. Wie gesagt, ich will auch niemanden auf die Füße treten und niemanden verletzen diesbezüglich. Aber ihr Lieben, es stimmt nicht, dass Gott allein souverän ist. Ja, er ist der Souveräne. Ja, er herrscht über alles. Aber Gott hat in seiner Souveränität, was hat er getan? Er brachte uns Jesus. Er gab uns sein Wort. Das können wir lesen, das sollen wir lesen. Darauf sollen wir stehen. Und dann ist es so, vielleicht mal anhand dieses Beispiels. Wir wissen, was der Wille Gottes ist im Hinblick auf die Errettung der Welt. Stimmt's? Gottes Wille ist was? Dass alle Welt errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jetzt die Frage. Gottes Wille ist es, er hat es gesagt. Passiert es deshalb? Nein, Jesus sagt, dass der Weg breit ist, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die ihn gehen. Also, ist Gott souverän? Jo, definitiv. Hat er den Menschen einen freien Willen gegeben? Ja, aber absolut. Darfst und musst du den ausüben? Definitiv. Hey, Gott wird nicht für dich kämpfen. Er hat gekämpft in Jesus. Aber es geht darum, ähnlich wie das Volk Israel, sie sind rein, sie sind über den Jordan und sie sind rein in dieses verheißene Land. Und dann hat Gott nicht gesagt, oder hat gesagt so, jetzt pfeife ich meine Engel her und dann wird Stadt für Stadt für Stadt für Stadt irgendwie erobert und die Städte, die hatten große Mauern und ihr wisst es, vielleicht wenn ihr an Jericho denkt, nein, er hat ihnen gesagt, jetzt geht und nehmt das Land ein. Ich bin bei euch. Hat er zu Josua gesagt. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir überall dorthin, wo du hingehst. Josua 1, Vers 9. Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Fürchte dich nicht, sei nicht unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo du auch hingehst. Aber gehen musst du. Und ich weiß, dass das hart ist. Und ich weiß selber, was das auch aufwühlt. Weil ihr Lieben, das ist eine Sache, mit der ich mich erst seit einiger Zeit selber stark auseinandersetze. Und das verändert tatsächlich auch die Art und Weise, wie ich Gott sehe. Ja, er hat die Pläne und ja, er hat die Lösungen. Aber glaub nicht, dass du irgendwie auf deinem Sofa sitzt, da 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwie in deinen Fernseher reinglotzt, deine Familie irgendwie vor die Hunde geht, du deinen Kram zu Hause nicht geregelt kriegst und dann Gott dafür verantwortlich machen kannst, dass er nicht handelt. Ihr Lieben, das ist unfair. Sagt die Blume zum Sperling. Ich wüsste gerne, warum diese ängstlichen Menschen so herumhetzen und sich sorgen, sagt der Sperling zur Blume. Mein Freund, es kann nur so sein, dass sie keinen Vater im Himmel haben, wie den, der für dich und mich sorgt. Autsch. Hey, du bist für Gott viel wertvoller als als ein Rucksack voll Vögel. Ich habe schon gesagt, kein Vogel wurde je im Bild Gottes geschaffen. Gott hat zu keinem Vogel gesagt, du bist Miterbe. Willkommen in meinem Reich. Erbe das Reich. Kein Vogel wurde eine Wohnung oder wird eine Wohnung im Himmel gebaut. Jesus ist gerade dabei, für dich und für mich eine zu bauen. Und wenn er fertig ist, holt er uns heim.
Yay.
Hey, was für ein großes Geschenk gibt Gott dir und mir mit seinem Leben. Und meinst du wirklich, dass er auf der einen Seite dir dieses große Geschenk gibt, dass er dir Leben gibt und auf der anderen Seite gibt er dir das kleinere Geschenk, dieses Leben zu erhalten, das enthält er dir vor? Dann ist es so, dass Punkt 2, dich zu sorgen, passt nicht zu deinem Glauben. Als Christen sind wir aufgerufen, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Und wie gesagt, wir leben konträr zu dem, wie Menschen leben, die Gott nicht als Vater kennen. Und ihr Lieben, da darf, da muss und da wird mehr und mehr ein Unterschied sichtbar werden. Je mehr wir Richtung Endzeit laufen, desto mehr, meiner Meinung nach, wird die Finsternis zunehmen, aber genauso das Licht. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, der wird sichtbarer und sichtbarer. Und ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mir das erzählt damals, die waren mit dem AVC viele Jahre unterwegs und haben Hilfsgüter nach Rumänien gefahren, haben Bibeln nach Rumänien geschmuggelt oder sonst was. Ich glaube, ich war der jüngste Bibelschmuggler Rumäniens. Ich war irgendwann mal in Rumänien gewesen auf so einer Missionsreise und habe damit meine Predigt eingeleitet, habe gesagt, vor euch steht der jüngste Bibelschmuggler Rumäniens. Meine Eltern waren so Freaks, die haben mich und meine Schwester mitgenommen. Das hat die überhaupt gar nicht gestört. Dann sind wir nach Rumänien gefahren, in umgebauten Bus. Devisen, also Geld und Bibeln, bis unters Dach. Verkleidete Busse. Und dann haben sie meine Eltern erwischt. Also wenn meine Eltern von diesen Zeiten reden, dann merke ich dieses Brennen in ihrem Herzen. Nochmal hinzukommen in diese Gegenwart. Weil sie saßen im Gefängnis. Vor unserer Tür waren irgendwie Offiziere mit einer angeschlagenen Maschinengewehr. Meine Schwester wollte aufs Klo und dann wurde sie begleitet mit so einem Typ mit Maschinengewehr, ja? Stell dir das vor. Und dann waren wir in diesem Schuppen, da hat's vor Flöhen und vor Wanzen irgendwie gewimmelt und ich war anderthalb Jahre alt, meine Mutter hat irgendwie rundrum irgendwie die Wanzen und die Flöhe halt irgendwie kurz ein bisschen tot gemacht und hat mich dann da schlafen gelegt. Aber wisst ihr, was ich eigentlich sagen wollte, sie haben dann gesagt, hey, da gab's irgendwann Mitte der 70er Jahre gab's ein großes Erdbeben in Rumänien und du konntest sehen, wo Christen wohnen. Weil die Häuser wurden verschont. Die haben gesagt, da gab's Hochhäuser, da war die eine Seite, die war weg, die war abgebrochen. Das ging gar nicht. Und das Haus nebendran, dem ging's wunderbar. An unserem Leben darf, soll und wird mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Wenn wir uns denn drauf einlassen, wenn wir denn sagen, all in, Jesus, alles für dich, du bist der Chef in meinem Leben, du sorgst für mich, wenn alles den Bach runtergeht, wenn sich alle sorgen, wenn alle in Angst gefangen sind, er ist da und sein Leben und das Leben unter seiner Herrschaft, das ist geprägt von Freude, von Frieden, von seiner Gegenwart, von seiner Herrlichkeit und es ist ein Leben in Fülle. Und wenn du nicht die Fülle hast, ja, dann musst du die Fülle abgreifen. Vielleicht ist es einfach auch an der Zeit, wie gesagt, nicht um euch eine Schelle zu geben, aber einfach, weil ich selber realisiere. Und ja, das ist eine Herausforderung. Aber wenn wir uns dem stellen, dann werden wir immer besser da drin. Wir werden lernen, den Vater immer besser zu kennen und kennenzulernen. Und wir werden wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Die Bibel sagt, dass dein Glaube, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und die Welt, die macht sich Sorgen, und das ist vollkommen klar, weil sie ohne himmlischen Vater eben leben. Aber du und ich, bei uns ist das anders. Du hast den himmlischen Vater. Das, was passieren muss, das ist, dass wir uns das neu bewusst werden. Und dann, wie Paulus das schreibt, dann passen wir uns nicht diesem Weltlauf an. Und der Weltlauf ist, hey, sorg dich. Sorge dich, weil es steht Krieg vor der Tür. Sorge dich, weil die Finanzkrise. Sorge dich wegen der Schweinegrippe. Sorge dich wegen Terrorismus. Sorge dich! Und dann vermittelt uns die Gesellschaft und gibt uns ein Bild von uns, als wären wir Spinner, wenn wir uns nicht sorgen. Und wir klinken uns damit ein und sagen, ja, ihr habt recht. Und leben, als hätten wir keinen Vater. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Jesus überlässt das ständige sich Sorgen und das Fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, den Heiden, also Menschen, die in keiner Beziehung zu Gott stehen, die ihn nicht als Vater kennen. Wenn die das machen, dann ist das normal. Wenn wir das machen, ist es nicht normal. Wie kann man das ganz praktisch? Wie wäre es, wenn du es beim nächsten Mal mit dem konkreten Gedankenstopp versuchst? Da ist eine Sorge, die dich gedanklich fesseln will und du merkst förmlich, wie die anfängt, ihre gierigen Hände nach dir auszustrecken. Zack, ran an deinen Hals und im Begriff ist, drauf loszuwürgen. Und du sagst, stopp, Hände weg von meinem Hals. Hände weg von meinem Hals, wenn ich diesen Gedanken jetzt einfach laufen lasse, dann fange ich an, mich zu sorgen. Und Sorgen ist allerdings ein Kennzeichen der Heiden, die ohne Beziehung zu Gott leben. Ich bin aber kein Heide, ich stehe in der Beziehung zu Gott. Papa, Gott, vielen Dank dafür, dass du jetzt für mich sorgst. Ich entscheide mich jetzt ganz bewusst gegen diese Sorge. Du bist mein Versorger, du bist allmächtig, du bist in Kontrolle und ich werfe all meine Sorgen auf dich, weil du für mich sorgst. Und dann wirst du erleben, wie diese Last von deinen Schultern weicht, wie das sich Sorgen quasi wie von deinem, und da gibt es einen Vers in den Propheten, dass das Joch zersprengt wird aufgrund der Salbung. Wenn du dich auf die Seite Gottes stellst, dann wird Gott sich auf deine Seite stellen und dann wird er dafür sorgen, dass Salbung freigesetzt wird und dieses Joch von Sorge von deinem Hals gesprengt wird. Und zu guter Letzt, sorg dich nicht, weil dein Vater kennt deine Zukunft. Darum sollt ihr euch nicht um den morgigen, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Und wisst ihr, ganz, ganz viele Sorgen, die entstehen einfach aufgrund dessen, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Da sind wir am Überlegen, was morgen, übermorgen oder in 3 Wochen ist. Und mit diesem Vers sagt Jesus, hör auf, dich im Blick auf die Zukunft zu sorgen. Probleme, die auftreten, die werden zu ihrer Zeit gelöst werden. Zu ihrer Zeit. Und die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Und dieser Tag heute ist nicht der Tag, an dem du dich sorgenvoll beschäftigen sollst mit Gedanken von morgen oder von übermorgen oder von überübermorgen, sondern dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und ich will fröhlich sein. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Die kann dir keiner abnehmen. So, nimm die Tage so, wie sie kommen. Aber Probleme von morgen kannst du heute nicht lösen. Das ist, was Jesus hier sagt. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Also hör doch auf, gedanklich reinzugreifen in Dinge und dich gedanklich zu beschäftigen mit Sachen, die gar nicht für heute Fakt sind. Und geh rein in den Entspannungsmodus und sag, hey, das ist heute ist Sonntag. Heute ist nicht Montag. Morgen fängt die Woche wieder an. Ich kenne das von mir selber. Da hast du noch frei. Da könntest du den Tag noch genießen. Du könntest noch einen schönen Spaziergang in der Sonne machen. Aber was tust du? Du sitzt irgendwie zu Hause und negative Gedanken beschäftigen dich und bombardieren dich und du bist gedanklich völlig im Eimer. Warum? Weil du bei Montag bist und nicht im Heute lebst, nicht im Hier und Jetzt. Klagelieder 3, Vers 23. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue. Groß ist seine Treue. Das Volk Israel, das bekam Manna an jedem Morgen neu frisch auf den Tisch. Und es nützt nichts mehr zu sammeln, als jeder für einen Tag brauchte, weil das Zeug verdarb. Das ist verdorben. Und Gott wollte, warum tat Gott das? Gott tat es, um sein Volk in eine Abhängigkeit zu führen. Weil er sagt, hey, ich bin mit euch. Und ich will nicht, dass ihr losgelöst von mir euer Leben führt. Und es war die Lektion, die sie durch das Manna oder mit dem Manna lernen sollten. Deine Zukunft, die ist nicht ungewiss, sondern die ist in Gottes Hand. Und der Gott, der heute für dich ist, der ist es auch morgen. Deshalb mach dir keine Sorgen. Das reimt sich und es sich reimt, das ist gut. Und Jesus sagte, die Herausforderungen von heute sind genug für dich. Deshalb verwende die Power, die du heute hast, für das, was heute ansteht. Erkenn und akzeptiere, dass Gott dir immer nur die Kraft gibt für einen Tag. Das reicht. Ein Tag. Und Gott gibt dir das, was du brauchst, dann, wenn du es brauchst. Herrliches Beispiel. Ich war, vor 2 Wochen war das, wie gesagt, da wollte ich mit einem Ehepaar und dieser Bekannten nach dem Gottesdienst essen gehen. So, jetzt hatten wir von jemand anders aus der Gemeinde gehört, hey, fahrt mal in dieses Dorf, die haben ein super Lokal dort, also so ein richtig gut bürgerlich, ne? Wir fahren dahin, im Vertrauen darauf, dass dieser andere Typ, der da eben vorgefahren ist, uns einen Tisch noch irgendwie organisiert hat, kommen da an und es gibt keinen Tisch. Wir fahren zurück Richtung Nördlingen und während ich im Auto sitze, bete ich einfach kurz und sage so, hey Gott, du weißt, wir haben dort jetzt keinen Tisch gekriegt, wir brauchen einen Tisch für 4 Personen. Und dann dachte ich mir, gut, wenn dieses Restaurant, was ich nicht kenne, voll ist, dann weiß ich, wo es einen richtig guten Zwiebelrostbraten gibt, den besten von Nördlingen, nämlich im Schlüssel. Und da brauche ich einen Tisch. So, jetzt fahren wir dorthin. Und mein Kollege, also mein Freund, überholt mich und springt dann irgendwie halt rein in den Schlüssel und sagt, hey, wir brauchen einen Tisch für 4 Personen. Und die Bedienung schaut, oder die Frau hinter dem Tresen schaut ihn an und sagt so, heute keine Chance. Und in dem Moment lauf ich da eben rein und er kommt mir schon entgegen und sagt so, hey, nö, gibt's nicht. Gibt keinen Tisch. Und ich sag so innerlich, nee, das kann nicht sein. Also wirklich, ich hatte irgendwie so eine echt felsenfeste Überzeugung, nö, das kann jetzt hier nicht sein. Ich habe doch dafür gebetet. Und just in dem Moment, wo ich gerade im Begriff bin, mich umzudrehen, kommt jemand und sagt, zahlen bitte. Genau in dem Moment, wo wir gerade im Begriff waren, wieder rauszugehen, wurde unser Tisch frei. Hey, Gott hat perfektes Timing. Auch für dich und für deine Situation. Hör auf, dir Sorgen zu machen und vertrau drauf. Und vielleicht sitzt du jetzt heute hier und du sagst, hey, warum sollte man das mit dem Sorgen so wichtig nehmen? Und du nimmst eine verteidigende Haltung ein zum Thema Sorgen. Und ja, das tust du, weil sie schon so lange ein Teil von dir sind. Und jetzt sagt Gott dir heute, hey, nee, das ist keine kleine niedliche Sache, sondern es ist eine handfeste Sünde. Und du argumentierst und empfindest irgendwie, dass die Predigt heute, dass das quasi so ist, wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das ist völlig übertrieben. Das muss man jetzt nicht so krass sehen. Schließlich hat jeder Mensch Sorgen. Sorgen können uns helfen, die halten uns in Bewegung. Und der Zeitgeist sagt es ja auch, sich Sorgen ist in. Wer sich nicht sorgt, der wird schief angesehen. Schweinegrippe, Finanzkrise, Ölkrise, Wirtschaftskrise, wachsender Terrorismus, Arbeitslosigkeit. Und die Sorge, die spinnt ganz fein ihr Netz um dich und will dich einwickeln von Kopf bis Fuß. Und sie will dich beschäftigt halten, deine Gedanken gefangen nehmen. Und dir wird suggeriert, dass du ein verantwortungsloser Mensch bist, wenn du dich nicht sorgst. Das wird dir suggeriert. Und oftmals hast du es angenommen. Du hast genickt mit dem. Und stimmt, ja, genau, ich soll und ich muss mich sorgen, weil alle anderen sich sorgen. Du musst immer in Bewegung sein, du musst immer rudern. Wenn du es nicht machst, dann stimmt was nicht mit dir. Hey, man kann doch nicht einfach gläubig sein und von einem Tag in den nächsten reinleben. Weißt du was? Das ist eine Lüge des Feindes. Ja, das kannst du. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und wenn er sagt, dass ich meine Sorgen unter die Füße kriegen kann, dann kann ich das. Allerdings musst du dieses Lola-Gola-Prinzip anwenden. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat oder das Buch kennt von Maria Prean. Die hat Lola-Gola. Loslassen, Gott lassen. Das ist das Prinzip dieses Buches. Wo sie sagt, Sieg in deinem Leben bekommst du da, wo du das Prinzip anwendest, wo du sagst, hey, ich lass los und ich lass Gott ran. Ich bin am Ende der Predigt. Und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Ist es eine weitere Predigt, die einfach halt zu den Akten gelegt wird? Oder ist es so, dass Gott dich angesprochen hat in deiner Situation und dass du merkst, hey, er will, dass genau das passiert. Er will, dass ich loslasse und dass ich anfange, ihn Gott sein zu lassen. Und wenn dich das betrifft, ich denke, wir sind ein kleiner Kreis, wir sind alle unter uns. Wenn du möchtest, kannst du auch die Augen zumachen, aber ich bin eigentlich auch immer mal wieder ganz gerne für einfach mehr Offenheit in den Gottesdiensten. Wenn du sagst, hey, ich will mich dazu stellen heute, heb einfach mal kurz deine Hand. Streck deine Hand Gott entgegen. Nicht für mich, sondern für Gott als ein Zeichen einfach, dass du sagst, ja Gott, stimmt. Habe ich mich gesorgt und ich habe oftmals in Dinge reingegriffen, die einfach nicht mein Business sind. Es gibt Geschäfte, die sind für dich. Und dann gibt es andere Geschäfte, die sind nicht für dich. So, und wenn dich das betrifft, heb einfach mal kurz deine Hand. So, wir strecken unsere Hand einfach mal Gott entgegen und wir beten. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort, dass es Kraft hat. Und wir haben dein Wort heute Morgen gehört. Heiliger Geist, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du kommst mit deiner Gegenwart und dass du Lösung und dass du Heilung und dass du Wiederherstellung freisetzt in unseren Herzen. Vater, wir wollen dir sagen, dass es uns leid tut, wo wir gelebt haben wie Heiden. Wo wir gelebt haben, bewusst oder unbewusst. Wo wir einen Lebensstil geführt haben, der dich außen vor gelassen hat. Wo wir ein Leben geführt haben, entgegen diesem eigentlichen Wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der für uns ist, der für uns sorgt. Vater, aber ich danke dir, dass du uns nicht in Scham zurücklässt, dass du uns nicht in diesem Gedanken jetzt drin hängen lässt, sondern dass du jetzt kommst und dass du uns, und das ist, ich habe gerade so ein Bild, wie wenn ich sehe so ein kleines Kind und das hat die Hose staubig, das hat irgendwie, ist es im Staub gelandet. Und dann kommt der Vater und er klopft diesem Kind den Staub von der Hose ab. Und schaut ihm tief in die Augen und sagt so, hey, lass es uns nochmal probieren. Und wisst ihr, das ist die Perspektive Gottes. Die Perspektive Gottes ist nie, dass er dir eine Schelle gibt, dass er dich schilt und dass er sagt, hey, du Missratendes, du Nichtsnutziges, warum kriegst du es nicht auf die Reihe? Sondern er streckt dir liebevoll seine Hand entgegen. Er entstaubt dir die Hose und dann sagt er, hey, lass es uns nochmal probieren. Heiliger Geist, und gerade jetzt gehen wir auch an gegen alle Sorgengeister, alle gedankenblockierenden Geister, alles, was sich da auch dran gehangen hat in der letzten Zeit. Jesus, und ich nehme gerade jetzt Autorität über alles, was sich erhoben hat in unserem Denken. Wir reißen jede Festung nieder, die sich gegen die Erkenntnis von Jesus erhoben hat. Und ich danke dir, dass gerade jetzt das Mauern von Sorgen, dass sie einstürzen und dass du kommst und dass du uns neu deine Wahrheit implantierst. Dass du neu kommst und dass du jetzt den Frieden Gottes freisetzt, der höher ist als alle Vernunft. Und der wird unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Danke Gott, dass ich gerade jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, segnen darf. Mit einem neuen Geist des Glaubens, mit neuer Kühnheit. Vater, mit einer neuen Dimension einfach dieser Perspektive Gottes. Dass wir verstehen und dass wir anfangen, unser Leben nicht länger losgelöst von dir zu sehen, sondern dass wir wissen, du hast dich mit uns verbunden. Du bist diesen Bund mit uns eingegangen. Dein Blut ist geflossen für einen neuen Bund. Und wir sind jetzt in deinen Augen nicht einfach mehr irgendjemand, sondern wir sind deine Söhne und wir sind deine Töchter und du bist unser Versorger. Und dafür ehren wir dich, Jesus. Dafür danken wir dir, Vater. Und ich danke dir, dass uns das auch bewusst werden wird in dieser kommenden Woche im Alltag, dass diese Predigt uns nachgeht. Ich danke dir, dass du diese Predigt nimmst und dass sie reinfällt und reingefallen ist in die Herzen und dass du sie bewahrst. Dass du sie bewahrst vor den Vögeln, dass du sie bewahrst vor den Dornen und von jeglichem anderen, was das Wort rauben will. Und ich sage, dass dieses Wort, dass es Frucht bringen wird für die Ewigkeit, 90, 60, 30-fältig, 100-fältig, Herr, dass es aufgehen wird und dass es Frucht bringen wird zu seiner Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.